Pro und Konter in der Woche vom 19. April. Es ist schon Frühlingsgefühl in der Luft, unter anderem auch im europäischen Fußball. Dort haben sich diverse Grossclubs zu einer Super League zusammengefunden. Wir sind verwirrt und finden, die gibt es doch schon. Beim FC Basel weiter verwirrt, Fans geben ihre Saison ab bis zurück und dann ist Eis okay. Es klopft und tätscht im wahrsten Sinne des Wortes auf Schweizer Eis. Das und mehr, jetzt dann geht.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Dino.
Da sind wir.
Hoi.
Sally.
Wie läuft's?
Gut, gut.
Schön.
Es ist, wie du gesagt hast, schönes Wetter. Verbunden mit nicht zu hohen Temperaturen, finde ich sehr angenehm, dass es immer noch ein bisschen moderat ist. Sonne in Verbindung mit ein bisschen Beise gefällt mir eigentlich recht gut. Man kann schon auf den Golfplatz, habe ich festgestellt.
Ah ja.
Trotz der Temperaturen. Und die Vegetation erholt sich auch langsam von dem wirklich harten, kargen Winter, den wir gehabt haben. Haben wir nicht. Ja, noch. Ist mir auf jeden Fall so vorgekommen.
Es hat mehrfach.
In Verbindung mit dem vielen daheim sein, hat man den Winter ein bisschen anders erlebt als sonst. Geschneit hat es öfters, ja. Aber jetzt sind wir auf einem guten Weg. Das Schöne ist jetzt immer, und das ist jedes Jahr so, wenn man am Abend Hockey schaut und es ist noch hell, wenn die Match anfängt, das ist ein gutes Zeichen. Gutes Zeichen, dass es bald vorbei ist und man Sommerferien hat.
So ungefähr. Dabei sind es die spätesten Playoffs in der Geschichte des Schweizer Eishockey. Also es geht schon einen Moment, bis wir die Saison hinter uns haben. Aber ich glaube, am besten fangen wir mit Fußball an. Da ist ja auch etwas passiert. In der letzten, wir nehmen am Dienstag Mittag auf, in den letzten 48 Stunden nach aktuellem Stand. Wie soll ich schnell zusammenfassen?
Fass du schnell zusammen. Du bist ja der von uns zwei, der sich sehr kann beschränken kann.
Er lügt mir
die Zeit, die er braucht, um etwas in aller Kürze darzulegen. Darum überlasse ich das dir. Also,
Er lügt mir ins Gesicht. Wirklich. In einer Videokonferenz bin ich selten so angelogen worden. Also, so kurz wie ich es kann zusammenfassen. Eine Reihe von insgesamt 12 Grossclubs, europäischen Grossclubs, Fußballgiganten schließen sich zusammen und verkünden, die sogenannte Super League zu gründen. Wollen gerne noch 3 weitere fixe Mitglieder. Im Auge hat man dort wahrscheinlich Paris Saint-Germain, Bayern München und Borussia Dortmund. Und möchte aus dem eine Alternative zu der Champions League schaffen. 5 Clubs hätten dann noch die Gnade, im Wechsel über irgendeine Qualifikation dafür mitzumachen. Ja, so würde ich es zusammenfassen. Anfangen wollten wir gerne schon im August. Und der Herr Perez, der Präsident von Real Madrid, der einer der Drahtzieher von dieser ganzen Geschichte ist, sagt, das muss mehr oder weniger so sein. Champions League Reform, die sonst kam, 2024, wenn die dann käme, dann sind wir eh schon alle tot. Jetzt kann man, um die Zusammenfassung abzuschliessen, zusammenfassend vermelden, es regen sich alle auf. Weil der sportliche Wettbewerb abgeschafft sei, regst du dich auch auf, Dino?
Nein, ich reg mich grundsätzlich eigentlich fast nie auf. Genau. Außer wenn ich beim Golfspielen irgendwo sinnlos ins Krut raushaue und nachher den Ball nicht mehr finde. Aber nicht einmal dann rege ich mich richtig auf. Nein, ich weiss nicht, ob man sich da noch darüber ärgern muss. Ich habe mich gefragt, die Super League gibt es ja schon, ist denn die nicht geschützt? Die Super League, die wir bei uns haben, in einer leichten Variante, haben wir auch in der Türkei Super League. Geht wahrscheinlich um das Gleiche. Aber der Begriff Super, den kann man wahrscheinlich nicht schützen, was ja eigentlich auch logisch ist. Und wenn die grossen Clubs darauf beharren, dann wird die kleine Schweiz wahrscheinlich auch nichts können oder wollen dagegen ausrichten. Würde ich auch lächerlich finden. Sollen wir doch die machen lassen. Aufzuhalten sind die eh nicht. Also, man merkt ja, der ganze Sport global ist ökonomisiert. Also, es dringt im Bereich vor, den man auch nicht erwartet. Und ich glaube, der Fußball, auch wenn man meint, es sei schon ausgereizt, da liegen noch Reserven im fernen Osten und in Asien, bis man die alle bedient hat mit Man U und Arsenal und Real Madrid, Liebli und Szenen und Spiel. Ich glaube, da liegt schon noch ein Haufen Geld und die werden sich auch nicht aufhalten lassen. Das ist eine Illusion. Wenn man mehr Geld kann verdienen, dann werden sie das machen. Was für mich ganz klar ist, als Konsequenz aus dem Vorhaben ist, der Fan braucht es eigentlich gar nicht mehr. Darum können die Fans auch aufhören mit ihrem verklärten Traditionsgehabe. Wir sind wichtig und so. Da zeigen die Clubs, zeigen den Fans, dass sie eigentlich auf sie pfeifen. Das ist jetzt wenigstens mal ein ehrlicher Schritt. Und übrigens finde ich auch nicht, dass die UEFA viel die bessere Figur abgibt. Auch schon die Reform zielt genau auf das Gleiche, dass die Reichen immer reicher werden, dass die nationalen Meisterschaften total entwertet werden. Das sind nur noch Trainingsgefäße für Bayern München, die sich irgendwo durch muss fit halten, damit sie dann in der Champions League brillieren können. Die Meisterschaft ist in Deutschland eigentlich keine Spannung mehr um. Wenn Bayern irgendwie mal zwei Matches verlieren, dann hofft alles, jetzt kommt es, jetzt haben wir eine Chance. Und dann nehmen sie sich zusammen und dann ist es wieder vorbei. Ich glaube, die Bewegung lässt sich nicht mehr aufhalten. Das ist ja so. Die Abgehängten sind nachher die kleinen Länder, die kleinen Ligen, die sich dann vielleicht aber darauf besinnen müssen, dass sie wirklich ein Nischenprodukt sind. Und dann mit dieser Bodenständigkeit und Erdverbundenheit vielleicht wieder Punkte können. Weil dann kann man wieder ins Spiel bringen, dass da wirklich Tradition rum ist. Aber dann ist man halt abgehängt. Und wahrscheinlich hat man keine sehr lukrative Fernsehverträge mehr, weil alle nur noch fünfmal in der Woche Real gegen Barcelona schauen. Und erst wenn die dann so gesättigt sind, dass der Brechreiz einsetzt, dann kriegen wir sie wieder zurück und dann schauen auch die der FC Vaduz.
Ah, der FC Vaduz. Nein, also abgehängt, das muss man ja sagen, sie die kleinen Ligen zum Beispiel schon lange und die hintere Hälfte von der Bundesliga auch. Also da müssen wir uns nichts vormachen. Oder in Spanien, in Italien, in England ist es nicht anders. Ich bin so ein bisschen unentschlossen. Also eigentlich ist es das Wichtigste, das nachgeschlagen, während du geredet hast. In Indien gibt es auch noch eine Super League, die Indian Super League. Also das ist eigentlich die grösste Super League bis jetzt wahrscheinlich, was das Einzugsgebiet angeht. Und ich weiss nicht, ob ich mich mit den Indern anlegen möchte, als europäisches Grossclub-Konglomerat. Da könnte man auf alles noch in den Hammer reinlaufen, wenn es ganz dumm geht. Nein, aber eigentlich ist das, was jetzt passiert, ja nur die logische Konsequenz aus den letzten 20, 25, 30 Jahren. Also irgendwie mit, ich weiss nicht, ist möglicherweise unfair, aber mit Beginn, mit der Etablierung von der Premier League, wo dann immer mehr Geld geflossen ist, was sich ja schon abgesetzt hat von der Ligen unten dran. Also logischerweise hat es immer noch Auf- und Abstieg, da gibt es weiterhin, aber man hat sich dort schon vermarktungstechnisch vom Rest abgesetzt, was bis heute im englischen Fußball, abgesehen davon, auch einschneidende Folgen hat, dass das jetzt einfach immer noch weiter gedreht wird. Also ich frage mich, wie gross ist die Überraschung? Und du hast es vorhin angetönt, eigentlich ist es nur ehrlich, oder? Also man sagt, ja gut, die Fans, im Moment geht man glaube ich davon aus, die Fans kommen eh, oder? Also die schauen sowieso, haben ja nichts Gescheiteres zu tun. Dann hat es halt ein paar, die motzen. Also ich meine, die Glazers in Manchester zum Beispiel, bei Manchester United, das hat man auch, wo die eingestiegen sind und dem Club eine Schuldenlast aufgebürdet haben, um den eigenen Kaufpreis wieder amortisieren. Dort hat es auch die Proteste gegeben, es ist ein alternativer Club gegründet worden, was es bis heute gibt. Die grosse, breite Masse, die ist weiterhin zu Manchester United gegangen oder hat Manchester United geschaut. Oder? Und wenn man jetzt schaut, der Gary Neville, der sich, also ich finde, durchaus mit guten Punkten in die Bresche wirft für einen Status quo und sagt auch von einem Verbrechen am Fußball geredet und an der Tradition. Aber ich meine, der hat das auf Sky Sport gemacht, als Sky Sport Experte, einem Pay-TV-Sender, der dazu beigetragen hat, dass die Schere in den letzten Jahren durch die Fernsehgelder, die gezahlt werden, auch immer massiver geworden sind, dass die Schere weiter auseinanderdriftet ist. Also, es ist schon ein bisschen die Frage, wo fängt man an mit finden, jetzt ist alles schlimm? Was ist denn einfach nur noch die Folge vom Ganzen? Weil das System Fußball ist, ja, eigentlich schon lang auf dem, also kaputt ist immer ein grosses Wort, aber es gibt viele Aspekte von dem System, die schon lang marot sind. Und das kommt jetzt einfach ans Tageslicht.
Aber es ist nur menschlich. Also, auch dass man immer mehr will, das ist ja nicht etwas, wo, speziell im Sport erkennbar ist, sondern das ist unsere Gesellschaft. Das ist, geht nur noch um maximalen Gewinn. Also, Börsenkurs, Shareholder Value, das ist das Wichtigste. das Individuum geht unter, da können wir uns damit abfinden oder auch nicht. Der Mensch ist einfach so, er ist gierig, er ist machtbesessen, er ist furchtbar brutal, wenn er es darf sein. In unserer Kultur darf er es nicht sein, zum Glück, wir haben dem abgeschworen. Aber rundum ist die Welt wesentlich brutaler, als wir uns gewöhnt sind. Und das ist das Zeichen dafür, dass man einfach kompromisslos immer nur nach einem persönlichen Profit strebt. Ich glaube, das bringt man aus dem Menschen auch nicht raus, außer es wird irgendwo eine Oase entstehen, wo man sich auf Nachhaltigkeit besinnt und sagt, es muss alles irgendwo Sinn machen, dass für alle etwas übrig bleibt. Das wird im Sport auch nicht mehr passieren. Vielleicht im Schweizer Eishockey, wo zu wenig gross ist, um so zu expandieren. Dort hat man gemerkt, ohne die Fans geht nichts. Im Schweizer Eishockey ist das passiert. Weil wenn die Stadien bei uns leer sind, die Schweizer Eishockey ist kein internationales Produkt. Das interessiert schon im Schwarzwald niemand mehr. Also, da kann man sich auch nichts... Ja, vielleicht fast niemand. Also, beim Fußball ist es anders. Du kannst heute überall Man U schauen, überall Arsenal, Tottenham, komme jetzt nicht ganz raus, was die dort verloren haben. Also, als grosser Name erkenne ich die jetzt nicht so an wie alle anderen. Aber es ist richtig, was du sagst. Es hat schon beim englischen Fußball angefangen. Es gibt einen BBC-Doc, glaube ich, wo das sehr schön beschreibt, wo der Fußball kippt, ist nämlich dort, wo man sich mit diesen Bezahlsendern einlassen hat. Da geht es ganz klar nur um eins. Mehr verdienen. Logischerweise bleibt der Fan da auf der Strecke. In England hat man die Fans ja schon aus den Stadien rausgepreist, haben sie dann gesagt, outpriced, quasi die Jobs. Wo wir vor Ärger gesorgt haben, haben sie einfach einen Ticketpreis erhöht, bis sich die Tickets nicht mehr können leisten konnten. Jetzt hat man das Problem in die unteren Ligen verbannt. Eine Lösung ist das nicht, aber die Premier League ist sauber durch das. Aber angefangen hat es wahrscheinlich schon mit der Champions League an und für sich, wo nicht mehr geht, oder? Pokal von der Landesmeister war, wo noch ein Vertreter dabei war, der ursprünglich Charme noch hatte. Nachher ist es gekippt. Dann hat man gemerkt, wie viel Geld man verdienen kann mit dem. Und vor allem, du hast vorhin Indien erwähnt, was ich immer so seltsam finde, dass man all das importiert. Wieso versuchen die nicht selber so eine Sporttradition zu schaffen? Mir erstaunt das einmal, dass der Fußball auch in Ländern, wo Indien im Jahr ist, vor allem Cricket-affin, aufgrund vom Commonwealth wahrscheinlich, dass die plötzlich auf den Fußball so reagieren. Obwohl, eben, ja, da kannst du halt überall spielen. Das ist das Faszinosum dran. Du brauchst eigentlich nichts anderes als zwei Füße und etwas, was du dagegen trampeln kannst. Und dann kannst du überall shooten. Logisch ist das ist das Einfachste, was es gibt. Darum ist es auch so faszinierend. Es kostet nicht viel. Auf der anderen Seite aber holt man das Maximum aus dem Sport raus und quetscht ihn aus. Und vor allem bei uns in Europa ist das eine Bewegung, die mir irgendwo durch eine Angst macht. Wenn man nämlich jetzt schon merkt, dass es die Fans eigentlich gar nicht braucht, dann stimmt doch etwas nicht, weil das ist die Basis für den Profisport. Wenn die Zuschauer kommen und sich die Medien dafür interessieren, Sponsoren, das ist der Aufbau und der Weg, wenn ein Profisport entsteht. Und jetzt wird alles so pervertiert aufgrund von den ökonomischen Entwicklungen, die es gibt, dass man irgendwo gar nicht mehr rauskommt. Wo hört denn das auf?
Also wenn ja, das ist eine spannende Frage. Ne?
Ein Club also, wie Real Madrid kein Interesse mehr hat an der nationalen Meisterschaft, oder Interesse schon, aber es ist noch mehr oder weniger egal, wenn sie dort nicht mehr mitmachen können, dann machen sie halt nicht mehr mit. Dass das so weit gekommen ist, das ist erstaunlich.
An sich ist es erstaunlich. Ich bin jetzt gespannt. Also, ich bin wirklich aufrichtig gespannt, wie es jetzt weitergeht, oder? Weil jetzt kann man schon lesen, es gibt da verschiedene juristische Interpretationen. Ist es überhaupt legal, wenn jetzt die UEFA reagiert und sagt, wenn ihr das macht, dann könnt ihr das vergessen in der nationalen Meisterschaft, oder tut da die UEFA ihre Stellung als Kartell eigentlich missbrauchen? Was passiert mit WM und EM? Welche Rolle spielt FIFA? Findet ihr das insgeheim nicht vielleicht sogar noch lässig? Jetzt kommen Sympathieträger von Centricus, bestens bekannt aus Klassiker, wie wir versuchen den FCB zu kaufen. Und dem Herr Burgener immer noch mal die Aktien, die Stimmenmehrheit zu überlassen, kommen jetzt ins Spiel, weil ich glaube, was sind 6 Milliarden Pfund reinpumpen in die von der UEFA angedenkte Champions League Reform, wo, also wenn man ehrlich ist, auch ein Schritt in die Richtung Super League ist, einfach ein kleiner weniger grosser. Also vielleicht wäre es auch für die UEFA tatsächlich eine Chance, und ich glaube keine Sekunde daran, dass es wirklich so kommt, aber eine Chance wäre es, um sich zurückzubesinnen auf das, was relevant wäre, nämlich dass man dann einfach sagt, ja gut, es geht eigentlich um den Fußball und darum, dass wir versuchen, einen fairen Wettbewerb zu organisieren. Und dann sollen die Super League Clubs ihren Wettbewerb machen und wir machen den Rest. Ich weiss nicht, ob es denn wirklich so sexy ist, wenn Manchester United zum Beispiel plötzlich in dieser ominösen neuen Super League mit 3 Punkten aus 7 Matchen am Ende der Tabelle liegt, nachdem man gegen City, gegen PSG und gegen, keine Ahnung, irgendwie FC Porto jeweils verloren hat und vor sich her dümpelt, ob dann der Amerikaner und der Asiat, die offenbar Zielgruppe sind für die Superliga, dann immer noch so heiß sind auf das Manchester United. Keine Ahnung. Also es kann sein, dass man sich dann dort auch ein bisschen das eigene Fleisch schneidet, wenn man plötzlich nicht mehr Spitzenklub ist. Also sehr verwirrend, wie man gehört, mit dem Geschwafel an, aber auch sehr, ich finde es sehr spannend und so im Sinn von maximalem Chaos, wo jetzt kommt. Eigentlich, es ist, wenigstens macht man die Drohung jetzt mal wahr. Also, bis jetzt hat es immer geheißen, ja, das kommt dann, und dann hat UEFA wieder eine Konzession gemacht. Spätestens jetzt muss man ja merken, in Nyon, am UEFA-Sitz, dass, egal welche Konzessionen man macht, am Schluss verliert man sowieso. Beziehungsweise muss sowieso nochmal eines mehr nachgeben. Also, es wäre der Moment, um tatsächlich klare Kanten zeigen. Die Chance ist einfach gross, dass es dann alles in die Luft fliegt.
Ja. Und von den Spielern dürfen wir nicht erwarten, weil für die Spieler ist es eigentlich gut, weil egal in welcher Liga, dass sie dann dort spielen, ob das die UEFA Champions League ist oder die Super League, sie werden auf jeden Fall mehr Geld verdienen, auch weil das Geld, das dort reingepumpt wird, das wird zwar zum grossen Teil und die Investoren zurückfließen, aber die Spieler werden sicher auch profitieren. Und darum kann man auch nicht erwarten, dass sich die irgendwo auf einen moralischen Standpunkt stellen und dann sagen, halt bis daher und nicht weiter. Die Einzigen, die das machen können, sind die Fans, aber die sind vollkommen machtlos und für die Clubs uninteressant. Und das ist auch in der Masse, die es auftritt, und nicht einmal in Deutschland viel genug, damit die würden dem Einhalt gebieten. Das siehst du ja jetzt schon, oder? Das ist, dass das Geschäft überhaupt noch gespielt wird, ohne Fans im Stadion, ist ja eigentlich der Ausdruck davon, dass es sie gar nicht mehr braucht. Natürlich wird das nicht so gesagt. Man sagt ja, wir brauchen sie unbedingt. Das stimmt vielleicht auch ab den Mittelfeldclubs in den Ligen immer noch. Aber die anderen, die mit den Geldern von den internationalen Wettbewerb rechnen, das sind Marginalien wahrscheinlich. Die Einnahmen von diesen Tickets, ausser hast du ein Stadion wie Dortmund, wo jedes Mal 80.000 Leute drin hast, das fällt dann schon ins Gewicht. Aber nur mit diesen Einnahmen allein können die ja gar nicht mehr hin. Die sind nicht mehr konkurrenzfähig. Wenn du schaust, irgendwie, welcher Club ist es, Manchester United, der garantiert hat in der Super League 300 Millionen auf einen Klapp. Das ist mehr, als die jetzt einnehmen, glaube ich. Darum sagt der stärkste Club, ist, glaube ich, Barcelona mit 750 Millionen Euro, glaube ich. Pro Saison. Aber die sind so hoch verschuldet, dass es fast nicht mehr lustig ist. Also,
das ist schon lange. Da,
Juventus, wenn du Juventus anschaust, der Börsenkurs innerhalb von wenigen Stunden um 20% gestiegen nach dieser Mitteilung. Also da sieht man, um was es geht. Und das sind sicher nicht Fans, die diese Aktien gekauft sind.
Wahrscheinlich nicht. Ist wahrscheinlich der Moment, um eine Überleitung zu machen. Eins noch, ich freue mich schon darauf, dass dann irgendwie Man City irgendwann sein erstes Match in sein erstes Spiel in Abu Dhabi austreibt oder so, wo man ja sicher auch ein schönes Stadion hat, beim Scheich vor der Tür, dann dort neue Märkte schließt. Also das wird dann irgendwann kommen, oder? Also das, so im Rahmen, oder angelehnt an die jetzt schon existierenden Nordamerika- und Asien-Tourneen, kann man dann in dieser Super League in China spielen, man kann in Nordamerika spielen, dort überall die Stadien füllen. Das wird richtig lässig. Apropos Fans, wir haben es gesagt, und apropos Zentrikus, vor ein paar Minuten auch gefallen, der Name. Beim FC Basel ist weiterhin etwas los. Dort sind sie am Samstagmorgen Schlange gestanden, vor dem einzigen Kassenhäuschen, das offen war. Am St. Jakob-Park, über 600 Leute haben ihre Saison-Abi zurückgebracht. Zum Wohle des FCB, wie ein bisschen pathetisch auf diesen Kärtchen, die man dann dort abgeben konnte und sich das quittieren gestanden ist.
Mhm.
Deine Reaktion
auf das? Ja, das ist eigentlich, wenn das nichts benutzt, also das ist ja eigentlich über einen Club, der so einen Stellenwert hat, wo die Leute, glaube vor ein paar Jahren noch haben müssen warten auf Saisonkarten, weil sie irgendwann nicht mehr genug gehabt hat. Oder täusche ich mich da?
Ich weiß nicht, ob man begehrt es gut.
Und man hat sich das Stadion immer können füllen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. In letzter Zeit wahrscheinlich auch nicht mehr. Es sind auch keine Zuschauer mehr rum gewesen, aber wo es noch Zuschauer gegeben hat. Aber dass bei einem Club, beim FCB, Fans die Saisonkarte zurückgeben, Das, spätestens dann müsstest du eigentlich merken, oh, jetzt haben wir es, glaube ich, übertrieben. Für die, die es noch nicht gemerkt haben vorher. Also ein deutliches Signal gibt es ja eigentlich nicht mehr. Aber vielleicht denken auch die, für was brauchen wir die Fans noch? Wir haben ja die Centricus, die uns mit Hunderten von Millionen alimentiert und nachher, dann sind wir eh auf dem Weg in die ganz grossen Ligen. Was nicht, das ist natürlich eine völlige Illusion.
Also alles glaubt, ich weiss nicht, ob jemand das glaubt. Also der letzte Punkt, dass man jetzt auf dem Weg nach ganz oben ist, ich glaube, es geht tatsächlich mit dem Centricus-Stil um irgendwie die Sicherung von den nächsten paar Jahren vom Betrieb vom FC Basel. Ja, im Endeffekt, ich glaube, da es wird jetzt noch spannend sein. Man hat 650 oder was ist 657 Saison, bis sie, glaube ich, gemeldet wurden an dem Samstag. Sie sind zurückgegeben worden, es wird sicher an das eine oder andere zurückgeschickt. Und eben, wir sind hier in der Schweiz. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da der Effekt dann schon einmal ein bisschen grösser ist, als wenn bei Manchester United anfangen, Leute ihre Saisonabos zurückschicken. Das, also mir würde es jetzt nicht wundern, wenn das tatsächlich ein schmerzhaftes Loch in die Basler Kasse dann wirklich reisst. Wird jetzt logischerweise auch nicht im ersten Moment absehbar sein, aber es zeigt einfach, dass es, ja, die Eskalationsspirale, die ist irgendwie fast nicht mehr aufzuhalten. Also, es wird jetzt auch schwierig, selbst wenn als Fan halb ans Ziel kommst und der David Degen irgendwie kann dafür sorgen, dass der Club mindestens zum Teil in Basler Hemd bleibt. Man einigt sich mit den Burgenern, es gibt irgendwie eine Koexistenz, mal dahingestellt, wie realistisch das ist. Ja, ob dann wieder den Weg zurückfindest, wenn die Wurzeln von allem Übel aus Sicht von den Leuten, die jetzt die Karten abgegeben haben, immer noch um ihn ist. Also da ist nachhaltig etwas kaputt gegangen. Ich glaube, das muss man so sagen.
Das denke ich auch. Und vor allem, was heisst, im Basler Hand bleibt der Club. Also David Degen hat sich auch mit Centricus in das Boot setzen. Also, ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäss ist. Ob man das überhaupt noch machen kann, dass der Club in lokalen Hand bleibt. Ja, wenn man Glück hat, vielleicht schon. Aber meine, was... Ist das wirklich tatsächlich noch so wichtig für die Leute? Ich verstehe das nicht. Was heisst in lokalen Händen? Ja, dann dürften aber nur lokale Investoren dabei sein. Das ist, glaube ich, heutzutage schon fast nicht mehr möglich. Also, wenn man schaut, wenn die grossen Clubs gehören, das ist von lokal überhaupt nicht mehr rum. Und irgendwo durch ist das auch logisch mit den Geldströmen, die heutzutage umeinander sind, ob die lokal generiert werden oder nicht, dass man eine Figur hat, die irgendwo repräsentativ ist für die Stadt, wo der Club daheim ist, okay, aber die Eigentümer finde ich ein bisschen vermessen, dass man das erwartet. Und ich glaube auch nicht, dass David Degen das herbringt, ehrlich gesagt. Apropos Fans. Fans jetzt auch in den Hockeystadien wieder. Ja. Ab dem Montag, wir nehmen am Dienstag auf. Am Montag hat es bei den Playoff-Spielen je 50 oder sogar 100 Fans dabei gehabt. Und die haben sich zum Teil recht können aufregen. Wir haben da einen, von der ZSL1, Chris Balzberger, wo mit einem Fanradio, glaub ich, dabei war und sich mächtig aufgeregt hat, wo Lausanne wieder einmal sämtliche Grenzen verloren hat.
Hey, come on! Stellt den vom Feld! Wirklich? Heieiei, jedes Mal die Unseicht, das gibt's nicht! Weg mit dem, weg, wirklich! 3-1, komm, gönnt doch! Wir haben gewonnen! Gönnt!
Also das... Unglaublich. Schön.
Ja, mit dem musst du dich nicht anlegen.
Der HC Lausanne ist ein bisschen ein Rätsel, muss ich ehrlich sagen. Eigentlich eine hochtalentierte Mannschaft, die aber spielt wie irgendwie die Hansen Brothers, die auf ganz schlimmen Drogen sind und sich überhaupt nicht mehr spüren. Also, die gehen chancenlos unter im Moment gegen ZSC1 und merken es nicht. Also, die Frustbewältigung, die irgendwie überhaupt keine Grenzen mehr kennt, wo sogar zum Teil gefährlicher wird für einzelne Spieler von Zürich, dann muss man schon sagen, jetzt muss die Liga eingreifen.
Sie hat es jetzt gemacht, also du wirst es sehen, wir nehmen am Dienstag auf, vorher ist gerade die Nachricht gekommen, dass nach dem Match am Montag der Herr Barberio, der sich bis jetzt am stärksten unrühmlich hervortan hat in den letzten Match, mindestens mal vorsorglich für ein Match gesperrt ist, was am Schluss bedeutet, dass noch mehr wird passieren. Ja, wohl verdient. Ich glaube, da gibt es nicht unbedingt zwei Meinungen. Also es hat irgendwie, ich kann mich an Spiel 2 erinnern, dort hat es mit einem Crosscheck auf die Unterarme vom anderen Ghetto versucht, sonst der ein oder andere üblere Versuch. Jetzt gestern am Montag einen Ellbogen ins Gesicht vom Herrn Wick. Und dann hat er sich wieder seinen Lieblingskollegen André Ghetto vorgenommen. Zuerst Stockstich, dann mit einem Crosscheck Kopf an die Bande. Also wirklich, ja, tönt so blöd, aber wahnsinnig feig. Also auch Sachen, wo sich der Gegner nicht kann wehren kann, wo er auch nicht damit rechnen muss. Und massiv gesundheitsgefährdend. Also irgendwie, ist wirklich, also die Hansen Brothers, Slapshot-Kenner nicken jetzt wahrscheinlich wissend. Ja, ich weiss nicht, vielleicht wäre das denen sogar zu blöd gewesen, irgendwann. Jetzt, also ich bin völlig ratlos, weil ich frage mich, was ist die Strategie? Du hast es vorhin gesagt, es ist eine total talentierte Mannschaft, das Lausanne. Die können Eishockey spielen. Es fehlt mit dem Dennis Malgin wahrscheinlich der beste Stürmer, okay. Das ist eine Schwächung. Der hat sich im Spiel 2 verletzt, nachdem der Christian Marti fair wohlgemerkt in die Bande befördert hat. Das kann passieren, dumm gelaufen. Und spätestens seither drehen die völlig im roten Bereich. Oder? Also man hat einen Aurelien Marti gehabt, den Justin Krüger, der irgendwo von einem guten Geister verloren, vor sich her wütet. Und an der Bande steht der Craig McTavish, schaut verwirrt, wie wir es letzte Woche gesagt haben. Und man muss aber annehmen, dass der das gut findet, oder? Also der gutiert das offensichtlich. Man merkt es nicht, dass es nichts nützt.
Wir werden es nicht erfahren. Er macht schon einen leicht verwirrten Eindruck. Ich weiß nicht, ob er wirklich mitkriegt, was da läuft, oder ob er irgendwo gefangen ist in seiner eigenen Vergangenheit und das lustig findet, dass es halt rustikal zu und her geht. Wobei rustikal ist auch etwas anderes. Man ist ja bereit, gewisse Sachen zu akzeptieren im Hockey, dass es ab und zu mal einem Torschnur platzt. Das können wir auch noch akzeptieren. Ich glaube, das gehört auch dazu. Aber was da passiert, sind eben gesundheitsgefährdende Aktionen, die mit Frustabbau eigentlich nichts mehr zu tun haben. Das ist fahrlässig. Und dass die Liga das so lange akzeptiert. Wir haben schon Tendenzen gehabt, in den ersten, aber ich glaube, im zweiten Spiel, wo man gesagt hat, oh, jetzt müssen wir langsam aufpassen, da hat man nichts dagegen unternommen. Das ist jetzt Konsequenz. Da kann man froh sein, dass sich niemand schwerer verletzt hat. Der Ausfall von Malgin, der ist Spielsituation gewesen, fair checked, kann man überhaupt nichts sagen. Ich glaube, ab und zu tut es mir, es fehlt den Leuten, auch bei den Leuten fehlt Bereitschaft zum Akzeptieren, dass sich einmal jemand verletzen kann und niemand die Schuld ist. Das gehört im Hockey auch immer noch dazu. Es muss nicht immer jemand die Schuld sein. Da muss man sich nachher auch nicht immer rächen. Aber wir haben schon die Situation auch bei fairen Checks auf mich, wenn die hart sind, dann wird nachher sofort die Revanche gesucht. Das ist ein bisschen eine Unart, die man angenommen hat. Man lässt den Schiedsrichter nicht mehr bestrafen, man will selbst Justiz verüben. Und da bei Lausanne hat es jetzt ein Ausmaß angenommen, wo, wie gesagt, die Liga dringend muss eingreifen. Ob der Barbero dann länger ausfällt oder nicht, mindestens mal ein Spiel hat er jetzt gekriegt. Also, das wird evaluiert. Wahrscheinlich wird dann der Siri nicht mehr auftreten, was vielleicht für Zürich gar nicht so gut ist, weil solange der spielt, hat man eigentlich die Sicherheit, dass die regelmäßig austicken und dass sie sich nicht auf ihre eigentlichen Stärken konzentrieren. Das ist das, was mich erstaunt, dass der McTavish das nicht merkt und nicht durchgreift und sagt, jetzt ist fertig, jetzt wird Hockey gespielt. Hart, fair, rustikal von mir aus, aber das hat mit Härte nichts zu tun. Härte in den Playoffs heisst einstecken und nötigenfalls den austeilen, wenn es niemand sieht. Natürlich muss man ab und zu mal einen fahren lassen, aber so offensichtlich und mit so viel Strafe, dass eigentlich gar keine Chance ist, um ein Match noch zu gewinnen. Also, das ist ein Club, der Ambitionen hat. Und Ambitionen heisst nicht irgendwie im Viertelfinale rausgehen mit einem Sieg und keine Chance haben gegen die ZSC1 mit dem Geld, das die investieren. Ich finde, das ist ein lächerliches Projekt, ehrlich. Was die aus dem rausholen, Aufwand und Ertrag, sind in keinem Verhältnis.
Offensichtlich, ja. Also, ich weiss jetzt nicht, du hast das Gefühl, wenn der Herr Barberio jetzt fehlt, nützt das vielleicht sogar etwas? Kann ich mir nicht vorstellen. Also, erstens hat Craig McTavish bewiesen, dass er nicht lehrt. Also, er hat es jetzt dreimal nacheinander probiert. Drei Matches nacheinander. Dreimal hat er verloren. Also, man hat in dieser Serie sogar 1-0 geführt. In einem Match, wo, ja, maximal ausgeglichen war. Also, Zürich hätte auch den schon gewinnen können. Man hat, nachher dreimal ist man unterlegen gewesen. Klar. Also, man tut sich nicht einmal gefallen. Und schlimmer ist, man merkt es nicht, oder? Man geht dann den Goalie wechseln. Also, man hat vor dem vierten Spiel hat er dann den Stefan rausgenommen, den Bolzhäuser reingestellt. Stefan, möglicherweise der beste Goalie von der Regular Season. Ob denn das Sinn macht, den zu demontieren stattdessen. Mit dem Barberio hat du eigentlich einen, der Eishockey spielen kann. Das ist nachgewiesen. Man kann das auf der Strafbank einfach nicht so gut zeigen. Und ich kann mir nicht, also die Serie, die ist morgen fertig, morgen Mittwoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da zurückkommen. Also sonst müsste massiv etwas passieren. Zürich lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Bis jetzt, also der Herr Gehring hat sich dann irgendwie der Herr Boso vorknöpft mal am Schluss, nach der anderen Ghetto-Szene. Und man muss sagen, als neutraler Beobachter kann man es durchaus nachvollziehen, dass du nicht auch irgendwie, weiss nicht, irgendeinmal mal Geduld verlierst. Aber eigentlich managt man es recht gut und profitiert. Also los, er hat irgendwie in der ersten Spielhälfte am Montag 7 kleine Strafen gefasst. Ja, viel Spass, Playoff-Match zu probieren zu gewinnen damit. Besser macht es IB, die schnellste Überleitung von der Welt. Ja. Seit dem Sonntag ist klar, IB ist schon wieder Meister.
Überleitung, ja.
Ja, ein abrupter Cut, aber man hat gesagt, wir sind heute schnell. Also
ja,
schnell,
gut, ja, schnell, stimmt, schnell. Ja.
IB wird Meister, der Guillaume Waro hat am gleichen Tag sein erstes Saisongoal geschossen, am gleichen Wochenende sein erstes Saisongoal geschossen für FC Sion. Ich habe mich erinnern, düster Anfangsjahr, Anfangssaison gesagt, das ist ein riesen Fehler von IB, dass man mit dem Waro nicht verlängert. Das ist so ein bisschen die Seele von dieser Mannschaft. Ja, ich glaube, der Christoph Speicher hat mehr Ahnung als ich von Fußball.
Gott, man hat gewusst, dass du mit deinen Einschätzungen meistens daneben liegst. Darum ist das auch nicht richtig überraschend gekommen. Aber immerhin eine mutige Aussage, wobei man sagt, IB wird Meister, alles richtig gemacht. Das war ein One-Horse-Race. Also, wie schnell die ins Ziel kommen, ist eigentlich egal gewesen. Man gewusst, sie kommen als Erste ins Ziel. Darum ist es keine Überraschung, der Speicher macht natürlich einen guten Job, aber eben beführt durch die Gelder, die man auch international eingenommen hat, ist das eigentlich auch logisch, dass man sich einen gewissen Vorsprung erarbeitet hat, kombiniert mit den Fehlern, die man in Basel gemacht hat, ist IB eigentlich konkurrenzlos glücklich gewesen an der Spitze.
Spannend, was jetzt noch bleibt, was passiert hinten dran? FCB, zweit. Die sind jetzt ja, wieder
also,
Platz 2, man glaubt es fast nicht.
Ja, gut, aber die Konkurrenz ist natürlich auch einigermaßen bescheiden unterwegs. Wenn man schaut, hinten dran, der FC Vaduz ist irgendwann mal 5 oder 6 Punkte noch hinter dem dritten gewesen oder irgend so etwas. Also, ja, hinter IB ist nicht mehr viel los gewesen. Wenn der FCB so eine Krise durchläuft, dann fehlt dort auch noch ein solider Zweiter, wo man noch sagen kann, gut, der hat noch einigermaßen Durchfühlung. Durchfühlung, muss man sagen. Durchfühlung. Ja,
das ist schwierig, wenn man das aus.
Hoch auf Dialekt Deutsch übersetzen wird im gleichen Satz. Es fehlt dort einfach ein bisschen der solide Unterbau, würde ich sagen. Und dann geht es dann schon ins Elend. Ich glaube, man ist einfach froh, dass du die Saison dann irgendwann auch durchspielen kannst und der Schaden nicht zu gross ist.
Ja, ich hoffe sehr, wird sich irgendwie wieder ein bisschen. Die haben ja am Wochenende 5-0 verloren gegen Basel. Ziemlich schwierigen Auftritt gehabt. Jeremy Frick mit dem Goalie-Schnitzer vom Jahr gefühlt. Wird sicher noch schlimmer gegeben, aber das war auch einer der gröberen Sorten gewesen. Denen wäre es gönnen, wenn sie tatsächlich unter den Top 3, also im europäischen Geschäft, irgendwo ihre Saison würden abschliessen, spielen eigentlich einen erfrischenden Fußball. Das wäre mein persönlicher Wunsch, der noch bleibt, die Saison. Apropos Basel. Am Mittwoch von Kunstturn-EM an zu Basel. Und du weisst das, du redest seit Tagen von nichts anderem. Das kann jeder bestätigen, der mit dir zu tun hat. Aber eins ist noch nicht gesagt, weil es ist echt dein Lieblingsgerät.
Mein Lieblingsgerät, das sind die Sachen, die man in den Geräteschuppen rumstehen. Genau, mit den ranzigen alten Eisenhutmatten. Irgendwo dort in dieser Gegend. Ich weiß gar nicht, welche Geräte sind denn dort? Sind die Kühle noch? Zählen? Nein, das ist nicht Kunststoff.
Das ist rhythmische Gymnastik.
Rhythmische Gymnastik, ja gut. Was ist das Brachialste? Was haben die Ringe wahrscheinlich? Oder? Das finde ich noch spektakulär, bei den Ringen zuschauen. Also, das ist schon eine hohe Kunst, wenn man dort den Handstand machen kann. Und dann denke ich, den Handstand sonst kann ich machen. Den Handstand hat man eigentlich aber auch den Zugang zum Kunstturnen verdorben, weil der elende Sepp Zellweger in jede Fernsehsendung im Handstand reingekommen ist und muss einfach sagen, dreht doch den mal um. Kann man den auf links krempeln, dann steht er einfach normal dort. Seither schaue ich eigentlich keinen Kunstturnen mehr. Auch der Dom Huali geht mir fürchterlich auf den Sack. Fürchterlich.
Tut mir leid.
Ja, darum
also ich Kunstturnen... Kann nicht dafür,
aber ja, eigentlich lieber nicht, aber die Ring schaue ich gerne noch.
Okay, also und selber kannst du etwas an den Ring?
Ja, gerade einfach dranhängen, wenn ich aufmache. Schon, ja.
Äbste.
Aufziehen könnte ich mich schon nicht.
Trampolin ist kein Gerät, oder? Das wäre mein Lieblings. Das ist das effizienteste von allen Geräten. Eigentlich eines der besten Sportgeräte überhaupt. Man gumpelt drauf und dann kommt man mehr rein, raus, über, als man reingegeben hat. Fantastische Idee. Wahrscheinlich ist das physikalisch eine extrem falsche Aussage. Aber das macht nichts. Beschwerden an dino.kessler@ringier.ch.
Es gibt keine Variante. Das Kunststuhl hat sich ja mit der Zeit darüber entwickelt, oder?
Der Sprung gibt es natürlich, oder? Also Julia Steigruber wird uns am Samstag, glaube ich, vorausgesetzt, das ist mit der Quali kein Problem, wird die Chance haben, eine Medaille zu holen im Sprung. Das sind doch die, die auf dem, was ist das? Das ist kein Trampolin, aber das Sprunggerät und nachher über Sprungbrett. Das Ross. Sprungbrett und nachher über das Ross und dann irgendeine crazy Schrauben, Spirale, Pirouette und einen wieder runter.
Ja, aber ich muss sagen, das geht mir viel zu schnell, da sehe ich immer gar nicht, was. Für mich sieht das immer relativ bei allen gleich sauber aus, ausgeführt. Also Nuancen, da kenne ich da keine. Mir wäre es lieber, wenn es würden zum Beispiel Weitsprung machen oder Hochsprung über, mit dem Anlauf über das Pferd und dann noch über eine Stange rein vielleicht.
Durch einen Feuerreif.
Das muss nicht sein. Also,
das fände ich spektakulär. Aber ich finde gut, du kannst beim Turnen ist einfach wichtig, auf die Landung schauen. Dort kann ich mitreden. Am Schluss schauen, ob sie noch einen Ausfallschritt machen oder nicht. Da kannst du so kennerhaft sagen, oh ja, die Landung, he? Hat es vergeben. Oder sie, das kann man eigentlich jedem, jetzt kann man auf der Terrasse sich wieder versammeln und fachsimpeln. Also beim Kunstturn fachsimpeln auf der Terrasse vielleicht einiges kennerhaft, ja, Julia. Bronze vergeben der Landung.
Das muss ich aber doch noch sagen. Ein Gerät hat mich auch noch sehr fasziniert. Das ist, glaube ich, Pferdpauschen heisst das.
Und die
Russen haben, nein, den mag ich nicht sehen. Die Russen haben sehr gut gewesen, sind mit den, was die Gerätchen aus da gemacht haben, oder wie die heissen. Also, Wahnsinn. Und den Handstand und wieder um und dreht und wahnsinnig athletisch. Das kann faszinierend sein. Der Rest, vor allem bei den Frauen, der Schwebebalken, finde ich also fürchterlich. Stell dir mal vor, wenn du gehst, also nur schon die Landung auf dem Gerät oben noch, schon unglaublich, das ist schmerzhaft, das macht Angst. Also wenn man so ein schmales, hartes Ding, musst ein Salto machen, ich finde das nicht gut. Das, nur schon, musst du dir vorstellen, musst das trainieren. Also Training bedeutet ja, dass man durch Versägen quasi immer besser wird und dazulernt. Das heisst, du stürzt von dem Teil oben runter. Oder könnt ihr das simulieren? Denn das mit dem Fall Angst, oder? Also du die Höhe brauchst ja auch, dass du Respekt davor hast, dass wenn du gehst, dass es furchtbar wehtut, weil dann gehst du eventuell weniger. Wenn du es einfach am Boden auf einem Strich machst, dann ist es nicht das Gleiche, oder?
Angst war immer der beste Ratgeber gewesen. Ja,
das Angst ist der Schlüssel.
Und guter Motivator. Mit dieser Weisheit aus den 50er Jahren, ab in Endspurt.
Machen wir.
Endspurt.
Ja, Endspurt zügig, Formel 1. Am Wochenende hat es geregnet und Stinkfinger geschneit. Der George Russell hat einen kassiert, wenn ich es richtig gesehen habe. Hat sämtliche Mercedes aufgemischt.
Ja gut, sämtliche nicht. Also beim Hamilton, dort, wo der ausgerutscht ist, hat er einen schönen Platz gemacht. Der Hamilton hat einfach müssen zu nass und hat nachher keinen Grip mehr gehabt. Beim Bottas bin ich nicht sicher, ob der wahnsinnig viel falsch gemacht hat. Hochgeschwindigkeitsunfall, ein kleiner Zucker und alles geht schief. Russell ist ins Nasse rausgekommen, kein Grip mehr gehabt, dort spektakulären Unfall. Ich glaube, das war ein Rennunfall gewesen. Mercedes muss nicht hässlich sein auf den. Der Bottas macht natürlich auch nicht mehr so wahnsinnig gute Figur. Der wird wahrscheinlich bald ersetzt durch den Herr Russell am Velo. Wir haben zwei Klassiker, die anstehen. Und da würde ich gerne von dir wissen, wie viel von diesen zwei Klassiker, Flash Wallon, Lüttich, Bastogne, Lüttich gewinnt unser Herr Hirschi, der letztes Jahr, glaube ich, Flash Wallon gewonnen hat, oder?
Sehr gut aufpasst, jawohl. Vorjahressieger keine. Ist noch ein bisschen früh. Die frühe Form hat jetzt nicht so ausgesehen, als ob er es gewinnen würde. Kann dann nächste Woche einen Hut essen oder sonst irgendetwas besser oder was ist. Wenn man völlig falsch ist, man nicht, leider kein Weihen. Das ist schade.
Storch.
Nein, er bratet sich ein Storch. Ja, gut, aber gleichzeitig wird auch noch der Hund in der Pfanne verrückt, während man den Storch bratet. Was ein ziemlich zoologisches Chaos ist generell. Also null Sieg. Ich kann mich nächste Woche entschuldigen. Noch einmal kurz Playoffs. DV Zug. Man hat erstaunlich viel Mühe mit dem Schlittschuh Club Bern in diesen Playoff-Viertelfinals. 2-2 steht es nach 4 Matches. Letzte Woche haben wir über Schnauze von Herpes Toni geredet, der fantastisch, phänomenal, toll ist und der jetzt immer länger wird in den Playoffs natürlich. Wie lange wird er denn noch?
Ja, so sehr viel länger wird er nicht, aber ich glaube schon, es könnte 7 Spiele geben. Also Zug muss einfach noch 2 Heimspiele gewinnen, dann sind sie gleich durch. Ich glaube, die haben auch noch ein bisschen Nachholbedarf, haben ja nicht mehr so oft gespielt in letzter Zeit vor der Viertelfinals. Also die kosten das voll auf. Auszug über 7 Spiele. Bayern München, Hansi Flick, haut ab. Und der beste Goalie von der Welt sagt, das ist der beste Trainer von der Welt gewesen. Das ist ja auch Wahnsinns-Aussage. Die lassen den gehen, Gysi. Sie lassen den gehen.
Ja, ja, auch gestaunt. Aber offensichtlich ist man nie in der Lage gewesen, da persönliche Befindlichkeiten hintereinander zu stellen. Es wird da spekuliert, Hasan Salihamidzic und der Trainer haben sich nicht so verstanden, wie es nötig gewesen wäre. Wenn der Herr Neuer das sagt, dann wird wahrscheinlich schon etwas dran sein. Da hat auch der ein oder andere Welttrainer schon erlebt. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn der Manuel Neuer weiss, dass der Hansi Flick wahrscheinlich bald DFB-Nationaltrainer wird und der Manuel Neuer immer noch DFB-Nationalgoalie ist und möglicherweise das noch ein bisschen bleiben wird, könnte es einfach eine wahnsinnig clevere Aussage sein, politisch. Also so oder so bemerkenswert. Bemerkenswert auch, was am Wochenende passiert ist. Aus der Zauber im Ländle, Lausanne, schafft's für Unmöglichkeiten und gönnt daheim gegen FC Vaduz. Vaduz auswärts stark wie sonst, keine Ahnung, niemand, wo man jetzt gerade würde in Sinn kommen. Ich als erklärter Vaduz-Skeptiker, sagt man ja heutzutage, bei Leuten, die irrational gegen etwas sind, dann ist man einfach mal Skeptiker. Also Vaduz-Skeptiker, ich kann das nur loben. Am Mittwoch geht es gerade weiter gegen Basel. Rach hat Vaduz jetzt Blut geleckt und der FCB muss daran glauben.
Ja, vor allem war es eine Trendwende. Nachdem man vorher so wahnsinnig auswärtsstark war, hat man sich jetzt entschieden, gut, jetzt gehen wir einmal daheim. Das ist ganz einfach. Also, irgendwann musst du dich wieder darauf besinnen, dass du Fans daheim hast. Jetzt kommen sie dann langsam wieder ins Stadion, ein paar Kaninen gut zuschauen. Also willst du auch wieder mal daheim gewinnen. Spielen sie überhaupt daheim gegen den FCB?
Ja.
Also, dann gewinnen sie gegen den FCB. Der Spuk ist noch lange nicht vorbei. Da müssen wir, das bringt auch nichts. Also, der FC Sion ist 5 Punkte zurück hinten. Und ich sehe die jetzt nicht ein paar Matches gewinnen, sonst wären sie nicht dort hinten. Also, der Barrageplatz hat Vaduz fast schon auf sich. Und ich hoffe eben, dass zum Beispiel Luzern neu eingefangen wird. Und, Vaduz ist gerettet.
Vergiss es. Kannst vergessen. Nein, Vaduz ist ja, wir wissen es, der Ort bzw. der Gegner war. Es ist in Basel passiert, wo der Chiriakos Forza seinen Abschiedsmatch gegeben hat, wo man 2-1 verloren hat aus Basel Sicht. Der erste Sieg überhaupt von Vaduz gegen Basel. Es wird auch der letzte bleiben fürs Erste. Die haben jetzt mit dem Patrick Rahmen so in die Spur gefunden. Der weiss offensichtlich, was er tut. Der frische Wind scheint gut zu tun. Hat auf Fabian Frey gehört am Wochenende, wo ja, irgendwie das noch, er hat es noch wohltuend eingeordnet. Er hat es nicht gefunden, man macht alles besser, aber eben, neue Stimme, Kader, der Qualität hat, eigentlich verlierst du nicht zweimal gegen Vaduz. Schon gar nicht in so kurzer Zeit als FCB, also es gibt es. Es wird jetzt überraschen, ein 3-0, Basel.
Lösen wir auf nächste Woche, aber ich kann dir versprechen, es wird kein 3-0 geben für den FC Basel.
Also, ich nehme dich beim Wort. Gut. Beim Wort könnt ihr uns auch nehmen, dass wir nächste Woche wieder kommen, wieder mit ja, Meinungen, die sich in langer, mühevoller Kleinarbeit angezüchtet worden sind. Wohl informiert. Herr Kessler wird irgendetwas über Herrn Pastoni seinen Playoff-Schnauz müssen sagen. Und alles andere, da müsst ihr euch überraschen. Man darf uns gerne abonnieren. Spotify, Apple Podcasts, etc. Soundcloud, was es sonst noch gibt. Musst du noch etwas sagen?
Wiederhören.
Adieu, merci.